RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben davor gewarnt, ihre Vermittlungsbemühungen für einen Frieden in der Ukraine zu beenden. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden sich die USA zurückziehen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Gisela Faumer.
Trump betonte, dass er sehr bald eine Einigung sehen wolle. Bei mangelnder Kompromissbereitschaft von Russland oder der Ukraine würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einfach lassen, sagte der US-Präsident. Aber er sehe noch eine wirklich gute Chance, einen Deal zu erreichen. Vorher hatte schon der amerikanische Außenminister Rubio erklärt, in den kommenden Tagen müsse sich entscheiden, ob ein Frieden in der Ukraine machbar sei. Die USA hätten nicht ewig Zeit und andere Prioritäten.
In ganz Deutschland werden heute tausende Menschen zu Ostermärschen erwartet. Die Demonstrationen stehen in diesem Jahr unter dem Motto Kriege stoppen, Frieden und Abrüstung jetzt. Im Aufruf heißt es, man brauche keine Milliarden für eine ungezügelte Aufrüstung. Stattdessen seien mehr diplomatische Initiativen notwendig, etwa um die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen zu beenden. Nach Angaben des Netzwerks Friedenskooperative sind für heute bundesweit rund 70 Aktionen geplant, etwa in Köln, München, Berlin, Hannover, Leipzig und Stuttgart. Wegen der neuen US-Einfuhrzölle auf Autos verhandelt der Volkswagen-Konzern mit der Regierung von Präsident Trump. Im Gegenzug für ein mögliches Entgegenkommen stellte Konzernchef Blume etwa eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. Man habe eine für den US-amerikanischen Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie. Das werfe man in die Waagschale, sagte Blume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nordamerika sei für den VW-Konzern eine der wichtigsten Wachstumsregionen. Am Kolosseum in Rom haben mehrere tausend Katholiken den Kreuzweg begangen. Papst Franziskus nahm aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Prozession teil. Aus Rom, Ivo Maruscik.
Schon in den vergangenen beiden Jahren hatte er mit Blick auf seine Gesundheit darauf verzichtet. Doch die Meditationen und Gebete, die an den 14 Stationen, in den Ruinen und vor dem antiken Amphitheater verlesen wurden, hat Franziskus dem Vatikan zufolge selbst verfasst. Unter anderem wendet er sich ausdrücklich gegen die Logik der Wirtschaft, die nach Franziskus Worten nur auf Berechnungen und Algorithmen basiert. Im Schein von Kerzen und Fackeln folgen die Gläubigen einem schwarzen Holzkreuz. Nur die Arkadenbögen des Kolosseums sind beleuchtet. In seiner Schlichtheit eines der eindrucksvollsten Rituale des Kirchenjahrs in Rom.
Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise Regen, örtlich Nebel, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Am Tage nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen. 11 Grad in Vorpommern und bis 22 Grad am Oberrhein. Es ist 3.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Bevor wir auf die Straßen schauen, eine Gefahreninformation für Schleswig-Holstein. In Wilster im Kreis Steinburg kommt es in der Tackstraße derzeit zu einem Feuerwehreinsatz. Die Anwohner werden gebeten, im Warnbereich Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Zwei Meldungen von den Autobahnen. Die A4 Dresden Richtung Görlitz ist zwischen Ohorn und Burkau nach einem Unfall gesperrt. Und die A9 Halle-Leipzig Richtung Nürnberg ist zwischen Dittersdorf und Schleiz ebenfalls nach einem Unfall gesperrt. Das war's vom Verkehr.
Die ARD-Infonacht.
Für Sie im Studio von NDR Info in Hamburg, Philipp Kaber, willkommen. Der Antrittsbesuch von US-Außenminister Rubio in Paris war mehr als nur eine Staatsvisite. Er wurde überraschend zu einer Runde mit Beratungen über eine Waffenruhe für die Ukraine. Von dort, aus der Ukraine, waren Regierungsvertreter angereist. Aus Deutschland und Großbritannien kamen hochrangige Beamte. Von den Gesprächen sind keine Inhalte nach außen gedrungen, aber so viel ist inzwischen klar. Die USA machen Druck. Außenminister Rubio hat sogar damit gedroht, Washington könne seine Bemühungen um Frieden einstellen, wenn sich der Krieg nicht rasch beenden lasse. Gleichlautend hat sich inzwischen auch Präsident Trump geäußert. Mein NDR-Kollege Andreas Sperling hat mit Samuel Jakisch gesprochen, unserem Korrespondenten im ARD-Studio Washington. Wie schätzt er Rubios Äußerungen ein?
Na, der US-Außenminister hat einige Konjunktive verwendet. Als er in Paris ins Flugzeug gestiegen ist, da hat er sich auf dem Weg nochmal zu den Reportern umgedreht und im Kern drei Sachen gesagt. Erstens, diese Regierung ist jetzt 88 Tage im Amt und bemüht sich um einen Frieden in der Ukraine. Die Ergebnisse sind aber äußerst überschaubar und die Frustration wächst mit jedem Tag. Zweitens, wenn es möglich ist, erster Konjunktiv, einen Frieden zu erreichen, dann seien die USA bereit, dafür auch alles zu tun. Drittens, wenn das nicht möglich ist, könnte, anderer Konjunktiv, der Präsident auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo er sagt, die USA haben andere Prioritäten. Das ist jetzt keine ganz neue Position dieser Regierung. Die blickt ja auf die Welt gerne durch die Rechnungen von Aufwand und Ertrag. Und hier sagt Marco Rubio, dass eine bedingungslose Unterstützung der USA für die Ukraine, wie sie unter Joe Biden garantiert wurde, jetzt nicht mehr existiert, sondern es muss schon auch ein erkennbarer Nutzen dabei sein, idealerweise in Richtung Frieden.
Spricht Rubio denn dann nun auch wirklich für die gesamte US-Regierung? Denn wenn man zum Beispiel Vizepräsident Vance hört, der gerade in Rom ist, dann klingt das da ja schon wieder ein bisschen anders.
Ja, der Vizepräsident J.D. Vance, der ist gerade in Rom und er hat gesagt, er sei sehr optimistisch, dass die Verhandlungen zur Ukraine auch letztlich zu einem Frieden in diesem Land führen. Das widerspricht sich nicht direkt. Es gibt innerhalb dieser US-Regierung in der Tat unterschiedliche Blicke auf diesen Konflikt und es schauen nicht alle deckungsgleich auf Russland und seinen Krieg in der Ukraine, sondern es gibt die eher interventionistischen Kräfte und jene, die eben finden, die USA habe in diesem Konflikt eigentlich nichts zu gewinnen, sondern sollte sich eher auf den pazifischen Raum konzentrieren, zum Beispiel in Richtung China.
Sind Rubios Äußerungen denn dann nur der Versuch, Druck aufzubauen?
Na, Marco Rubio ist Europa und der Ukraine ja buchstäblich entgegengekommen, indem er sich ins Flugzeug nach Paris gesetzt hat. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist noch nicht so viele Wochen her. Da haben wir an dieser Stelle befürchtet, dass die Ukraine direkt zwischen Trump und Putin aufgeteilt werden könnte, ohne dass Europa dabei mitreden kann oder die Gelegenheit dazu bekommt. Jetzt fliegt der US-Außenminister dafür nach Paris, spricht mit den Europäern, lobt dann auch diese Gespräche als sehr konstruktiv. Europa habe gute Angebote gemacht, hat er gesagt, sich stärker auch einzubringen in eine Nachkriegsordnung in der Ukraine. Und jetzt wollen alle mal ein paar Tage über Ostern drüber nachdenken. Und dann ist es aus Verhandlungssicht schon nachvollziehbar, dass Marco Rubio dann nochmal hinterher schiebt, bitte denkt da auch gewissenhaft drüber nach, denn wir könnten uns auch einfach zurückziehen.
Spekulieren wir mal, können die USA sich so einen Ausstieg aus dem Ukraine-Engagement überhaupt leisten? Immerhin hoffen die doch auch sehr auf einen Rohstoffdeal mit der Ukraine. Auch da wird ja gerade verhandelt.
Ja, dieser Rohstoffdeal, der geht ja von einer Prämisse aus, die noch nicht bewiesen ist. Also die Idee ist ja, wenn jetzt US-Unternehmen im großen Stil, zum Beispiel im Osten der Ukraine, Bodenschätze abbauen, dann würde kein russischer Kommandeur sich trauen, da eine Granate hinzuschießen. Die Ukraine ist bereit, diese These mal zu überprüfen. Sie hat aber auch ehrlicherweise keine große Wahl. Während Russland ja die Strategie verfolgt, einfach auf Zeit zu spielen, auch partielle Waffenruhen, wie wir sie jetzt 30 Tage hatten, zu ignorieren und weiter auf Geländegewinne zu warten, bis der Ukraine die Patronen ausgehen. Diese Strategie funktioniert aus russischer Sicht ja bisher sehr gut. Und die Ukraine kann es sich nicht wirklich erlauben, es darauf ankommen zu lassen, ob die USA wirklich bereit sind, ihre Unterstützung einzustellen. Denn das wäre für die Ukraine und die Menschen dort fatal.
Die Einschätzungen unseres Washington-Korrespondenten Samuel Jakesch. Wir haben es im Gespräch auch schon gehört, Russland setzt den Krieg fort und scheint darauf zu setzen, dass sich die ukrainische Armee immer schlechter verteidigen kann. Präsident Putin hat sich zwar nach einem Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Trump darauf eingelassen, einen Monat lang keine Energieanlagen zu bombardieren, aber dieses Moratorium ist ausgelaufen und die russischen Angriffe haben nicht nachgelassen, sondern hatten offenbar andere Ziele. In der letzten Zeit kamen bei russischen Attacken in verschiedenen ukrainischen Städten immer wieder viele Zivilisten ums Leben. Jetzt lässt Washington erkennen, langsam die Geduld bei den Verhandlungen zu verlieren. Wie reagiert die russische Regierung darauf? Stefanie Markert.
Von der Aussicht, die USA könnten ihre Friedensbemühungen einstellen, lässt man sich nach außen hin nicht unter Druck setzen. Kreml-Sprecher Peskow. Wir meinen, man kann schon einen gewissen Fortschritt feststellen. Dieser Fortschritt hängt mit dem provisorischen Moratorium des Angriffs auf Energieanlagen zusammen, an das sich Russland gehalten hat, was man von der Ukraine nicht sagen kann. Hier gehen die Meinungen beidseits der Front auseinander. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland habe das Moratorium nie ernst genommen. Das ukrainische Außenministerium sprach sich diese Woche dafür aus, das Moratorium zu verlängern, obwohl Russland mehr als 30 Mal dagegen verstoßen habe. Russland dagegen wirft der Ukraine 80 Verstöße vor. Allein in den letzten 24 Stunden, kurz vor Auslaufen des Moratoriums also, hätten die ukrainischen Streitkräfte 4 Energieanlagen in den Regionen Belgorod, Kursk, Bryansk und Woronesch angegriffen, erklärte Russlands Verteidigungsministerium. Tatsächlich gab es in den 30 Tagen keine großen russischen Angriffe auf ukrainische Kraftwerke. Dafür nahm die Zahl ziviler Opfer bei sonstigem russischem Beschuss zu. Das Moratorium war zumindest ein Zugeständnis, das die USA Moskau abbringen konnten. Kremlchef Putin hatte es nach einem Telefonat mit Präsident Trump am 18. März angeordnet. Und nun? Kremlsprecher Peskow? Ein Monat ist in der Tat vorbei. Momentan hat der Oberbefehlshaber Präsident Putin keine neue Order gegeben. Die Dynamik nach den Pariser Gesprächen, bei denen die Europäer mit am Tisch saßen, schmeckt Moskau indes nicht. Peskow begründete vor der Presse, man hätte von den Europäern jüngst keine Aufrufe zum Frieden gehört, nur zu einer weiteren Militarisierung. Da kommt Moskau die deutsche Debatte um eine mögliche Lieferung weitreichender Taurus-Marschflugkörper zu Pass. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Da der Kampfeinsatz dieser Marschflugkörper ohne direkte Hilfe der Bundeswehr nicht möglich ist, wäre ein Angriff auf russische Infrastruktur, CDU-Chef Merz hat die Krimbrücke als Ziel identifiziert, eine direkte Beteiligung der BRD an militärischen Operationen auf Seiten des Kiewer Regimes mit allen Konsequenzen, die sich daraus für Deutschland ergeben. Moskau gefällt sich immer wieder darin, den Spieß umzudrehen. Dabei hat Präsident Putin den von den USA kürzlich vorgelegten Vorschlag für eine bedingungslose Waffenruhe im Unterschied zur Ukraine abgelehnt.
Für das ARD-Studio Moskau war das Stefanie Markert. Die Aussicht auf eine Waffenruhe, geschweige denn auf einen dauerhaften Frieden in der Ukraine, die bleibt also ungewiss, trotz aller Verhandlungen und Drohungen aus den USA, sich zurückzuziehen. Wie verbringen die Menschen in der Ukraine in dieser weiterhin sehr schwierigen Lage eigentlich das Osterfest? Maria Fedorova mit Eindrücken aus Kiew.
Ein Vormittag am Hauptbahnhof von Kiew. Die Ankommenden ziehen ihre Koffer vorbei an einem Paar. Mutter und Tochter eng umschlungen, mitten auf dem Gleis. Olena Gudina reicht ihrer Tochter Anna einen kleinen Strauß Frühlingsblumen. Das erste Wiedersehen seit langem. Anna ist mit dem Zug gekommen, zu Besuch über die Osterfeiertage. Einerseits sehne ich mich nach der Zeit vor dem Krieg. Aber jedes Mal, wenn ich zurückkehre, wird mir klar, mein Zuhause ist nicht mehr dasselbe. Es hat sich für immer verändert. Anna ist in die Niederlande gezogen. Eine schwere, aber auch bewusste Entscheidung, sagt ihre Mutter Olena. Wir haben die Besatzung erlebt, furchtbare Dinge gesehen. Unsere Tochter ist dann ins Ausland gegangen. Es ist schwer, sie nicht mehr bei uns zu haben. Und genauso schwer, jeden Tag die Nachrichten zu öffnen und zu lesen, welche Städte wieder beschossen wurden. Ostern in Kiew. Einige reisen heim für ein paar Tage, für ein bisschen Nähe. Andere sind geblieben die ganze Zeit. Ein paar Kilometer weiter im Stadtteil Podil. Graffiti auf alten Backsteinwänden, ehemalige Fabriken, Galerien, kleine Kaffeeröstereien. Das Viertel wirkt wach, leichtfüßig, zumindest bis Mitternacht. Dann beginnt in der Hauptstadt die Sperrstunde. Hier hat Veronika Kostenko ihr Café eröffnet. Mitten im Krieg, ein Jahr nach dem ersten Angriff. Podil sprudelt und ich glaube, es wird nie aufhören. Dieses Viertel, es ist die Quintessenz von all dem, was die Hauptstadt ausmacht. Als wir aufgemacht haben, war die Straße fast leer. Jetzt reiht sich Laden an Laden, entstanden mitten im Krieg. Was gerade mit uns passiert, dieser Krieg, dieses Leben, ich glaube, das kann man mit nichts vergleichen. Ihre Freundin Tatjana Sirizinova versucht es in Worte zu fassen. Dieses Doppelleben der Stadt, irgendwo zwischen Luftalarm und Osterbrunch in einem schönen Café. Ich spüre diese Lust zu leben, weil der Krieg uns den morgigen Tag genommen hat. Vielleicht gibt es morgen keinen Brunch. Ich bin Floristin und ja, manchmal frage ich mich, sind Blumen in dieser Zeit überhaupt angebracht, wenn Menschen sterben? Aber dann sage ich mir, genau deshalb. Wenn uns nur der Krieg bleibt, vergessen wir, wofür wir überhaupt leben.
Maria Fedorova hat mit Menschen in Kiew gesprochen. 3.15 Uhr inzwischen.
Die ARD Infonacht.
Noch ist der nächste Bundeskanzler, sehr wahrscheinlich Friedrich Merz, nicht gewählt und die neue Regierung ist noch nicht ernannt, aber es gibt einen Koalitionsvertrag, auf den sich CDU, CSU und die SPD geeinigt haben. Wir wollen jetzt einmal auf einige geplante Vorhaben der möglichen Regierungspartner schauen und beginnen mit dem Bereich Arbeit und Soziales. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, er hat schon mal klar gemacht, dass es Einschnitte in den sozialen Sicherungssystemen geben wird, denn es würden ja Investitionen bei der Verteidigung gebraucht. Frey schwört die Menschen auf unangenehme Entscheidungen ein. Aber worauf haben sich Union und SPD in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik geeinigt und worauf pochen die Fachpolitiker besonders? Ein Überblick von Uwe Jahn.
Hubertus Heil von der SPD ist seit 2018 Bundesminister für Arbeit und Soziales. Seitdem arbeitet er an Baustellen wie dem Arbeitsmarkt, der Rente und Arbeitnehmerrechten.
Wir haben viel erreicht bei fairen Löhnen. Der Mindestlohn ist gestiegen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass noch mehr Menschen von ihrer Arbeit leben können.
Und das ist für Heil die wichtigste Baustelle, ein höherer Mindestlohn. Das Ziel, bis 2026 sollen 15 Euro pro Stunde erreichbar sein, so steht es im schwarz-roten Koalitionsvertrag. Da steht auch, dass der Mindestlohn künftig nur noch von einer Kommission aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern festgelegt werden soll. Und das ist für Axel Knörich vom Arbeitnehmerflügel der CDU das Allerwichtigste.
Die Mindestlohnkommission will vermeiden, dass es zu politisch festgesetzten Löhnen kommt. Denn wir wollen nicht, dass die Politik sagt, wie hoch die Tarife ausfallen, sondern die Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Mindestlohnkommission.
Für die es allerdings neue Regeln gibt, sodass die 15 Euro ab 2026 wahrscheinlicher werden. Eine andere Großbaustelle ist die gesetzliche Rentenversicherung. Hier gibt es akuten Handlungsbedarf, sagt Sebastian Dulin vom Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Ja, wir haben bisher ja eine Haltelinie, die das Rentenniveau auf 48% stabilisiert. Und diese Haltelinie läuft aus. Wenn die nicht verlängert wird, dann sinkt ab kommendem Jahr das Rentenniveau.
Und das will die künftige Bundesregierung vermeiden. Es soll bei 48% bleiben. Allerdings warnen Experten vor höheren Sozialbeiträgen, wenn nicht bald eine grundlegende Reform der Rentenversicherung kommt. Pascal Meiser von der Linken hat den Vorschlag, es so zu machen wie in Österreich.
Wir wollen eine gesetzliche Rente für alle, für abhängig Beschäftigte, Tarifbeschäftigte, für Beamtinnen und Beamte, auch für Abgeordnete, also auch für uns selbst, damit wir auch als Abgeordnete künftig von dem betroffen sind, über das wir entscheiden.
Doch davon ist im Koalitionsvertrag keine Rede. Der Fachkräftemangel kommt dagegen vor, unter anderem mit einer sogenannten Work-and-Stay-Agentur. Das soll eine zentrale IT-Plattform für ausländische Fachkräfte sein. Axel Knörich von der CDU.
Wir haben sehr liberale und weitgehende Gesetze, dass Fachkräfte zu uns kommen dürfen. Nur, es dauert alles viel zu lang. Viele Unternehmer sagen mir, 1,5 Jahre, Visaverfahren, Anerkennungsbehörden, das braucht alles viel zu viel Zeit.
Und soll mit der neuen IT-Plattform schneller gehen. Außerdem sind dann natürlich auch im Inland noch Potenziale, zum Beispiel indem man mehr Menschen zu Fachkräften ausbildet. Zum Schluss steht und fällt im Bereich Arbeit und Soziales jedoch alles mit der Konjunktur. Das weiß auch der amtierende Minister.
Das Wichtigste ist, dass wir die Wirtschaft in Deutschland in Schwung bringen.
Dafür will die künftige Koalition die Voraussetzungen schaffen, unter anderem mit Steuererleichterungen für Unternehmen und der milliardenschweren Sanierung der Infrastruktur. Und auch das werden eine Menge Baustellen.
Ein Bericht von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn. Und wie sieht es mit der künftigen Finanzpolitik aus? Union und SPD haben sich hier mit dem 500 Milliarden Sondervermögen und der faktischen Abschaffung der Schuldenbremse viel Luft verschafft. Luft für Verteidigungsausgaben. Aber in den zukünftigen Bundeshaushalten könnte es trotzdem knapp werden. Und darauf deutet auch eine Formulierung im Koalitionsvertrag hin, wie Martin Polanski berichtet.
Es ist die Einschränkung, die für die kommende Bundesregierung gelten soll.
Wir haben alles, was wir tun wollen, natürlich unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Das muss man machen.
Finanzierungsvorbehalt, das ist das Wort, das die schwarz-rote Bundesregierung unter dem wahrscheinlich nächsten Kanzler Friedrich Merz prägen dürfte. Die Kernfrage soll offenbar immer wieder aufs Neue gestellt werden. Können wir uns das wirklich leisten? Und leisten wollen sich Union und SPD vieles. Darauf verweist Thies Büttner, Finanzwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Der Koalitionsvertrag hat eine große Fülle von Maßnahmen, wo überall nicht klar ist, was das im Einzelnen kostet. Man sieht bei dem Hineinblicken verschiedentlich Milliardenbeträge hier, Milliardenbeträge dort.
So will Schwarz-Rot die Renten stabil halten und die Mütterrente ausweiten, die Stromsteuer senken und die Netzentgelte deckeln. Jede einzelne dieser Maßnahmen dürfte in die Milliarden gehen. Vor allem ist es das Ziel, die seit Jahren schleppende Wirtschaft in Gang zu bringen, SPD-Chef Lars Klingbeil.
Wir wollen die Unternehmen entlasten, damit wir ein Ort sind, an dem es sich lohnt, auch weltweit zu investieren. Und wir haben klar gesagt, wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten. Beides zur Mitte der Legislatur, da soll das beginnen.
Aber auch bei der geplanten Senkung der Einkommensteuer könnte der Finanzierungsvorbehalt gelten, wie die ersten Debatten seit der Verständigung auf den Koalitionsvertrag zeigen. Eins immerhin kommt der künftigen Regierung finanziell zugute. Union und SPD haben sich gleich zu Beginn ihrer Verhandlungen darauf verständigt, zukünftig richtig Schulden machen zu können. Durch theoretisch unbegrenzte Kreditaufnahme für die Verteidigung und das 500 Milliarden Euro Sondervermögen für Investitionen. Allerdings lässt sich damit auch nicht jeder Wunsch finanzieren, CSU-Chef Markus Söder.
Alles ist auf lange Zeit geplant, nicht etwas spontane Schnellschüsse.
Die Chance auf viele neue Schulden dürfte die Arbeit für den zukünftigen Finanzminister, den die SPD stellen wird, trotzdem etwas erleichtern. Umgekehrt zeichnen sich schon jetzt zwei Probleme ab. Zum einen die bereits bestehenden Milliardenlücken in der Finanzplanung für die kommenden Jahre. Da gibt es also sowieso schon Einsparbedarf. Und zum anderen dürften die Zinskosten absehbar ansteigen. Denn wenn der Staat viele neue Schulden macht, muss er die zukünftig auch bedienen. So könnte in der Finanzpolitik eine etwas kuriose Situation entstehen. Einerseits hat die zukünftige Bundesregierung zwar Verschuldungsspielräume wie nie, aber trotzdem könnte die finanzielle Decke an vielen Stellen immer wieder zu kurz sein.
Wir machen das schnörkellos. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten wollen und auch halten können.
Was am Ende der Finanzierungsvorbehalt konkret bedeutet, damit werden sich der zukünftige Kanzler Friedrich Merz und sein Kabinett wohl noch viel beschäftigen müssen.
Vorhaben und Baustellen der künftigen Bundesregierung. Zur Finanzpolitik war das aus Berlin Martin Polanski.
Der Stichtag.
Er war ein Rechtsextremist aus dem Umfeld von Milizen, die später auch am Sturm auf das US-Kapitol beteiligt waren. Timothy McVeigh. Heute, vor 30 Jahren, zündete er in Oklahoma City eine Bombe. 168 Menschen starben, 800 wurden verletzt. Christian Schwalb blickt zurück.
Oklahoma City, die Sitzung der städtischen Abwasserbehörde. Es ist 9:02 morgens. Es ist ein Anschlag, wie ihn die Vereinigten Staaten bisher nicht kennen. Die Wucht der 2,5-Tonnen-Bombe, ein tödlicher Cocktail aus Mineraldünger und Kraftstoff, reißt die komplette Vorderfront des Regierungsgebäudes weg, in dem sich vor allem Behörden befinden. Florence Rogers arbeitet in einem der Büros.
I just turned around in my chair when the bomb went off.
Ich hatte mich gerade umgedreht, als die Bombe hochging. Und dann, meine Kolleginnen waren plötzlich nicht mehr da. Ich habe nicht begriffen, wo sie geblieben waren.
Am Tatort findet das FBI die Hinterachse eines Kleintransporters. Die Spur führt zu einer Autovermietung und zum möglichen Täter. Was noch keiner weiß, der Verdächtige sitzt zu diesem Zeitpunkt in Polizeigewahrsam. Er war einem Beamten der Autobahnpolizei kurz nach dem Anschlag aufgefallen, berichtet FBI-Agent Jim Norman.
Der Beamte hält dieses Auto wegen eines fehlenden Nummernschilds an. Dann fällt ihm auf, dass der Fahrer etwas unter seiner Jacke hat. Der sagt plötzlich, ich habe hier eine Waffe. Aber da hat mein Kollege schon seine Waffe im Anschlag.
Timothy McVeigh, das ist der Mann mit dem Bürstenschnitt auf unserem Fahndungsbild, wurde festgenommen, 60 Meilen außerhalb Oklahoma Citys, kurz nach dem Anschlag.
About 60 miles from Oklahoma City.
Justizministerin Janet Reno. Der Attentäter, ein 27 Jahre alter Golfkriegsveteran, kommt wie zwei Mittäter aus dem rechten Sumpf Amerikas. Die selbsternannten Milizen gelten in den 90er Jahren noch als Exoten, die in den amerikanischen Talkshows als der nächste große Trend vorgestellt werden. Vereint im Hass auf den Staat und die Regierung, so ist es auch in Oklahoma City. Timothy McVeigh wird als Haupttäter zum Tode verurteilt und hingerichtet. Seine Komplizen erhalten Haftstrafen. Die Bombe von Oklahoma City bleibt bis zum 11. September 2001. Der schwerste Terroranschlag auf amerikanischem Boden. McVeigh zündete diese Bombe heute vor 30 Jahren.
Der Stichtag war das. Diesmal ein Kalenderblatt von Christian Schwalb.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Marcel Stober. Die Basketballer des FC Bayern München sind raus aus dem internationalen Wettbewerb. In der Euroleague wurde das entscheidende Play-in-Spiel bei Vorjahresfinalist Real Madrid mit 71-93 verloren. Damit sind die Playoffs verpasst. Uli Knapp.
Andi Obst stiert ins Leere. Obst ist einer der besten Distanzwerfer Europas und findet nie richtig in die Partie. Er sitzt in der zweiten Hälfte lange auf der Bank und sieht seinen Bayern beim Verlieren zu. Real macht von Beginn an klar, wer hier der Boss ist. Im ersten Viertel fegen die Madrilenen förmlich über die Münchner hinweg und führen mit 16 Punkten. Madrid ist bereit für dieses Alles-oder-Nichts-Spiel und München ist überfordert. Dem Bayern kommt kurzfristig auch noch ihr erfolgreichster Schütze abhanden. Carson Edwards hat Rücken und verpasst die Partie. Hoffnung keimt im zweiten Viertel auf. Die Bayern robben sich etwas heran, aber nutzen Reals Minischwächephase nicht entschlossen. Und so wächst der Abstand sogar noch an. Mit 19 Zählern Rückstand schleichen die Münchner in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel rauscht Real weiter davon, stellt den Vorsprung auf über 20 Zähler und die Bayern leisten kaum noch Gegenwehr. So läuft das auch im letzten Abschnitt. Und so verliert Bayern München bei Real Madrid klar mit 71-93 und verpasst das Viertelfinale der Euroleague.
Wir bleiben gedanklich in München. Hier findet gerade auch ein Tennisturnier der Männer statt. Und Alexander Zverev hat es ins Halbfinale geschafft. Zum ersten Mal seit den Australian Open im Januar ist er bei einem Turnier mal wieder so weit gekommen. Und das nach über 3 Stunden und 3 Sätzen gegen den Niederländer Talon Griekspoor. Das bedeutet Zverev nach 2 schwachen Monaten auf der Tennistour sehr viel.
Extrem, extrem wichtiger Sieg für mich. Wirklich für mich mental, aber auch für mich. Generell die harte Arbeit, die ich gemacht habe, zahlt sich halt dann doch irgendwann aus. Und ja, ich glaube, ich habe oft gesagt, im Sport kann sich vieles sehr, sehr schnell ändern. Und ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, dass ich, wo meine Saison und meine Form sich auch ändert.
Im Halbfinale spielt er nun gegen den Ungarn Fabian Marozsán. Der frühere Tischtennis-Nationalspieler und Funktionär Hans-Wilhelm Gaeb ist tot. Er starb, wie jetzt bekannt wurde, am vergangenen Sonntag im Alter von 89 Jahren. Luise Kropf.
45 Jahre lang gehörte Wilhelm Gaeb dem Präsidium des Deutschen Tischtennisbundes an. Von 1981 bis 1994 war er dessen Präsident. Als aktiver Spieler nahm er 1959 an der Weltmeisterschaft in Dortmund teil. Jahrzehnte später wurde er zu einem engen Berater des bekanntesten deutschen Tischtennisspielers Timo Boll. Hans-Wilhelm Gaeb sei ein weitsichtiger Sportpolitiker, ein weltoffener Gentleman mit Intellekt, Humor und Haltung gewesen, schrieb der Deutsche Tischtennisbund in seiner Mitteilung. Er werde dem deutschen Tischtennis und dem deutschen Sport insgesamt fehlen wie kein anderer. 2006 wurde Gaeb durch das Internationale Olympische Komitee der Olympische Orden verliehen. 10 Jahre später gab er diesen freiwillig wieder zurück. Er protestierte damit gegen die Entscheidung des IOCs, Russland nach der Aufdeckung eines großen Dopingskandals nicht von den Olympischen Spielen 2016 in Rio ausgeschlossen zu haben.
Und dann am Ende noch ein Vorausblick auf die Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende. Und da werden sich die Augen sicher auf die Partie des Tabellenführers Bayern München in Heidenheim richten. Denn am Mittwoch erst ist der FC Bayern in der Fußball-Champions League rausgeflogen. Und damit ist die Meisterschaft der einzige Titel, der diese Saison noch geholt werden kann. Mehr Druck spürt Trainer Vincent Kompany jetzt aber nicht, denn der ist in München eh immer hoch.
Nein, es ist nicht mehr, weniger oder mehr Druck. Ich glaube, was man immer als größte Konstante hat in diesem Verein, ist, dass man eine gesunde Masse Druck hat. Und ich glaube, du musst es auch eigene Masse genießen oder auf jeden Fall mit umgehen können.
Also die Bayern in Heidenheim, dann noch etwa RB Leipzig gegen Kiel und der Tabellenvorletzte Bochum in Bremen. Das nur einige der Spiele an diesem Samstag. Den Spieltag beschließt dann am Ostersonntag der Tabellenzweite Leverkusen beim FC St. Pauli.
Das war der Sport mit Marcel Stober.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Nach seinem Außenminister Rubio hat auch US-Präsident Trump einen Rückzug der Vereinigten Staaten aus Verhandlungen mit der Ukraine und Russland nicht ausgeschlossen. Er wolle schnell eine Einigung auf ein Kriegsende sehen, so der Republikaner. Sonst würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einstellen. Aus Washington Samuel Jakisch.
Er sehe weiterhin gute Chancen, das Problem zu lösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. Dafür müssten die Kämpfe in der Ukraine aber zunächst enden, so Trump weiter. Wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche über ein Kriegsende jedoch erschwerten, dann würden die USA auf ihre Teilnahme an diesen Gesprächen verzichten. Zuvor hatte sich US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag in Paris zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von Donald Trump mit europäischen und ukrainischen Vertretern zu Gesprächen über die Ukraine getroffen.
Die Kommunen rechnen damit, dass ihre Einnahmen infolge der Zollpolitik der US-Regierung schon bald sinken werden. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds Berghegger sagte der Welt am Sonntag, aufgrund der US-Zölle würden viele deutsche Unternehmen wohl weniger Gewinn machen, mit entsprechenden Folgen für die Gewerbesteuer. Das werde dann auch in den kommunalen Kassen unmittelbar spürbar sein, so der CDU-Politiker. Er erwarte, dass deshalb etwa Investitionen in die Infrastruktur geringer ausfallen werden. Nach Einschätzung des parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion Frei wird es im sozialen Sicherungssystem in den kommenden Jahren Einschnitte geben. Das sagte er in einem Interview mit dem Portal Table Briefings. Aus der Nachrichtenredaktion Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
In der Demokratischen Republik Kongo sind bei einem Bootsunglück fast 150 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen. Die Behörden sprechen von mehr als 100 Personen, die noch vermisst werden. Das Boot war im Nordosten des Landes auf dem gleichnamigen Fluss Kongo unterwegs, als an Bord ein Feuer ausbrach. Das Schiff kenterte. Viele Passagiere konnten gerettet werden. Das Unglück ereignete sich bereits vor mehreren Tagen. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen. 11 Grad in Vorpommern und bis 22 Grad am Oberrhein. Ostersonntag freundlich, im Südwesten Schauer und Gewitter, 12 bis 24 Grad. Und Ostermontag gebietsweise Schauer, teils Gewitter bei 12 bis 22 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 3.33 Uhr mit nur einer Meldung. Die A4 Dresden Richtung Görlitz ist zwischen Ohorn und Burkau nach einem Unfall gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
mit Philipp Kaber. Und jetzt geht es weit zurück in die deutsche Geschichte. Vor 500 Jahren lehnten sich Bauern gegen die Obrigkeit auf, forderten ein Ende von Leibeigenschaft und Unterdrückung. Beim folgenden Bauernkrieg sterben mehr als 70.000 Menschen. In der Reihe Alles Geschichte zeichnet Michael Zahmetzer in einem vierteiligen Podcast die Entwicklung des Protests nach. Wir starten im Sommer des Jahres 1524, als es unter Bauern und einfachen Leuten zu gären begann.
Am Anfang war eine Schnecke. Im Sommer des Jahres 1524 müssen die Bauern in der Grafschaft Stühlingen am Bodensee ihre Sensen niederlegen, ihre Dreschflegel, mitten in der Erntezeit. Denn die Gräfin Clementia von Lupfen hat ein Problem. Ihre Zofen langweilen sich. Deshalb hat sie sich eine besonders ausgefallene Beschäftigungstherapie ausgedacht. Die Zofen sollen Spinngarn auf Schneckenhäuschen wickeln. Und diese
Schneckenhüsli
sollen die braven Bauern einsammeln und nebenbei Beeren dazu, schließlich ist bald Zeit für Eingemachtes.
Durch solcher Kleinfürger Ursach Willen ein unsägliches Würgen und Brennen durch ganz Germanien sich erhebt.
So klingt Frühneuhochdeutsch im Jahr 1524. Schwere Kost für heutige Ohren. Deshalb
durch eine solch kleine Ursache sollte sich ein unsägliches Würgen und Brennen durch ganz Deutschland erheben.
Das war der Bauernkrieg. Folge 1, der große Aufruhr. Von Michael Zahmetzer, gesprochen von Maike Rötzer.
Eine Schnecke als Auslöser für Aufruhr, Revolte, Aufstand, Krieg? Für einen Konflikt, der sich 1524 in der Schwarzwaldgegend und am Bodensee entzündet und sich dann 1525 über Schwaben nach Franken und schließlich bis nach Thüringen frisst? Eine Feuersbrunst aus Gewalt, Vergeltung, Plünderung aus Mord und Meuchelei? Massakrierende Landsknechte gegen plündernde Bauern? Eine Schnecke? Ernsthaft?
Also diese Geschichte der Gräfin von Lupfen zeigt dieses Ganze sehr überspitzt.
Lea Wegner leitet das Deutsche Bauernkriegsmuseum in Böblingen bei Stuttgart. Auch ein Ort, der mit dem Blut tausender Bauern getränkt werden wird, aber dazu später mehr. Ob wirklich eine Schnecke den Deutschen Bauernkrieg von 1525, die Revolution des gemeinen Mannes, die Empörung des untersten Standes entfacht hat? Nicht sicher. Aber wenn die Geschichte erfunden ist, so ist sie gut erfunden.
Ich denke, mit dieser Geschichte verstehen wir sehr, sehr gut, wie sich die Aufständischen vermutlich gefühlt haben. So eine Banalität letztlich der Schneckenhäuschen haben natürlich die Aufständischen oder die Bauern wirklich als Drangsalieren empfunden.
Und drangsaliert werden die Bauern von Stühlingen, sowie in vielen Regionen im Südwesten des heutigen Deutschlands. Als Leibeigene müssen sie Frondienste für ihre Grundherren leisten. Mal 12 Tage im Jahr, aber auch oft 52, je nach Bedarf und Laune des Herrn. Und wenn es nicht Schneckensammeln ist, dann Holzfällen, Baumaterial auf die Burg karren, Brot backen, Bier brauen. Dazu kommen immer mehr Abgaben und Zahlungen. Der 10. Teil der Ernte für die Kirche. Ein Huhn im Jahr, das Fastnachtshuhn. Ein jährlicher Leibzins und, und. Das wollen sich die Stühlinger Bauern nicht mehr gefallen lassen. Sie haben es satt, dass ihnen ihre Grundherren immer mehr abnehmen, sich bereichern. Am 23. Juni 1524 reicht es ihnen. Sie versammeln sich, bewaffnen sich mit Sensen, Dreschflegeln, aber auch mit Piken und Schwertern. Immerhin sind unter ihnen auch gediente Soldaten. An die 2000 Mann ziehen zur Burg des Grafen Sigismund von Lupfen, dem Gatten der Schneckengräfin Clementia, und sie verlangen zumindest Gehör zu finden für ihre Beschwerden. Sie wehren sich gegen die Willkür ihrer Herrschaft,
dass wir ihnen alles tun sollen, was sie uns heißen, als wären wir geborene Knechte, und es mit der Zeit dahin möchte kommen, dass sie uns auch verkaufen würden.
Und der Graf macht das, was die meisten Adligen in jener Zeit machen, wenn der gemeine Mann oder die gemeine Frau aufmucken. Abwiegeln, hinauszögern, drohen oder gleich den Vogt mit ein paar eisernen, geschliffenen oder spitzen Argumentationshilfen ins Dorf schicken. In jedem Fall aber sollen sich die widerborstigen Bauern unterwerfen. Diesmal aber ist etwas anders. Die Stühlinger Bauern haben bei ihren Schweizer Nachbarn gesehen, wie man sich der Obrigkeit entledigt und sich eine gerechtere Ordnung, eine Eidgenossenschaft erkämpft. Das macht Mut. Und sie merken schnell, dass sie nicht allein sind. Die Bauern im nahen Waldshut sind auch wütend. Und im Schwarzwald und am Bodensee und im Neckartal. In den Tavernen und Wirtshäusern fließen nicht nur Bier, sondern auch die Nachrichten aus den umliegenden Herrschaften zusammen. Ein Wort ergibt das andere. Vom Schwarzwald aus breitet sich zum Jahresende 1524 die Unruhe weiter aus. Die Bauern erinnern sich nun immer häufiger an das alte Recht, das alte Herkommen, wie sie es auch nennen. An die Zeit, in der sie noch fischen durften und jagen und Brennholz schlagen. Und sie fragen sich, was gibt den Adligen, den hohen Geistlichen eigentlich das Recht, uns unser altes Recht zu nehmen? Sie schreiben erst einmal Beschwerdebriefe oder lassen sie schreiben, weil die Bauern aber in der zweiten Hälfte des Jahres 1524 merken, dass das nicht viel bringt, gehen sie einen Schritt weiter. Nennen wir es
kleine Übergriffe durch kleine Provokationen.
So der Theologe und Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann. Die Bauern weigern sich, ihre Abgaben zu zahlen. Kein jährliches Fastnachtshuhn mehr für den Herrn Grafen. Keinen Zehnt mehr für den ehrwürdigen Abt. Frondienst? Vergesst es, Lehnsherr. Ziviler Ungehorsam anno 1524. Das ist jetzt mal eine Fanfare wert.
Das sind dann natürlich die Eskalationsstufen, die im sogenannten Bauernkrieg um sich greifen. Man erobert fremdes Gut, fremde Immobilien. Man ernährt sich aufgrund sozusagen der Nahrungsmittelvorkommnisse, die in Schlössern oder natürlich vor allem auch Klöstern vorhanden sind. Und auf diese Weise natürlich sozusagen das elementare Ernährungsbedürfnis, das diese Bauernhaufen natürlich auch haben.
Und so beginnen um den Jahreswechsel 1524-25 die ersten Haufen, so heißen die Heere der Zeit, sich in den Klöstern der Umgebung das zu holen, was ihnen vorher die geistlichen Herren abgenommen haben. Getreide, Brot und Wein. Es ist schließlich ihre Ernte, die Frucht ihrer harten Arbeit. Vielerorts schließen sich auch die städtischen Unterschichten den Bauern an. Weber, kleine Handwerker und Tagelöhner. Historiker sprechen deshalb auch vom Aufstand des gemeinen Mannes, wie der ärmere, politisch rechtlose Stand damals genannt wird.
So sind sie in Gemeinschaft alle Dienstage umhergezogen und haben täglich an Zahl zugenommen, bis sie auf gegen 400 Mann anwuchsen.
In Baltringen treffen sich an Weihnachten 1524 die Bauern um Ulrich Schmidt. Auch sie haben schon längst Beschwerdeartikel aufgesetzt, Forderungen aufgestellt. Jetzt bewaffnen sie sich, stellen Haufen auf, paramilitärische Truppen, die bis zu 10.000 Mann stark sein können. Sie ziehen nach Ulm, damals die mächtigste Stadt im Schwäbischen, und dort macht Ulrich Schmidt klar, dass es ihnen nicht unbedingt darum geht, Krieg zu führen.
Dass wir Waffen und Harnisch jetzt in letzter Zeit bei uns führen, geschieht nicht in der Absicht, sie zu benutzen und zu gebrauchen, sondern allein darum, dass wenn uns diese Vereinigung böse ausgelegt werden und man uns also gleich, ohne den Gründen unseres Vorhabens nachzugehen, wehrlos abwürgen wollte, wir damit unser Leben erhalten und uns verteidigen könnten.
Die Antwort des Ulmer Bürgermeisters spricht für sich und lässt schon erahnen, wohin die Reise geht.
Mit den Bauern ist es wie mit den Fröschen im Frühling. Sie kommen und machen Quak, Quak. Und dann kommt der Storch und frisst sie.
Nicht nur unter den Bauern spitzt es sich geradezu, sondern auch in der Kirche. Die ist schon seit längerem gespalten. Es sind die ersten Jahre der evangelischen Bewegung, nachdem der Wittenberger Theologe Martin Luther 1517 seine 95 Thesen publik gemacht hatte. Luthers Ideen verbreiten sich bei Gelehrten wie beim einfachen Volk wie ein Lauffeuer. Freie Reichsstädte und Fürstentümer schließen sich an. Sie wollen eine Rückkehr zur reinen Lehre, wie sie nur im Evangelium überliefert ist. Und sie fordern eine Reform der gesamten Kirche. Sogar ein neues Bild für Menschen scheint aufzukommen. Luther erklärt, wie er das mit dem göttlichen Recht sieht. Alle Menschen sind vor Gott gleich.
Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan.
Aber eben auch?
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
Trotzdem, die Bauern fühlen sich von Luther ermutigt. Ihre Hoffnungen auf irdische Freiheit verbinden sie aber vor allem mit anderen Reformatoren, an erster Stelle Ulrich Zwingli. Der Schweizer Bauernsohn entwirft ein neues Modell für eine Kirchengemeinde. Er schafft es sogar, im Raum Zürich die Leibeigenschaft zu beenden. Die Bibel ist dort also nicht nur die Grundlage für ein Leben im Jenseits, sondern auch auf Erden. Hunderte Kilometer weiter, in Altstädt, im Südwesten Sachsen-Anhalts, erzählt derweil der Theologe Thomas Münzer den Menschen: Achtung,
Achtung, das jüngste Gericht steht kurz bevor.
Die Bauern sollen deshalb das Schwert in die Hand nehmen, um als Auserwählte Gottes die frevelhaften Mächtigen in seinem Auftrag zu strafen.
Die Herren machen das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird.
Immer mehr Bauern von Basel bis Konstanz haben fürs Erste die Abgaben an ihre Herren eingestellt. Das alarmiert eine mächtige Gegenkraft, den Schwäbischen Bund. Das ist ein Bündnis von etwa 30 Herrschaftsgebieten im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und es ist vor allem auch ein Militärbündnis, eine Art Mini-NATO fürs Ländle. Über allem herrscht Kaiser Karl V. Sein Bruder Ferdinand sitzt in Innsbruck als Statthalter. Und an diesen schicken die Vögte ihren Hilferuf:
Innsbruck, wir haben ein Problem.
Dort, unter dem goldenen Dachel, sitzt Erzherzog Ferdinand und sieht, was sich da zusammenbraut. Und er hat eine folgenschwere Idee. Er holt sich einen Problemlöser. Einen Mann, von dem die Bauern noch viel zu hören und zu sehen bekommen werden. So viel, dass ihnen Hören und Sehen vergehen wird.
Georg Truchseß von Waldburg-Zeil.
Ein Feldherr, ein geübter Krieger, ein Ausputzer der besonderen Art. Und er hat sich schon ein paar Mal bewähren können. Immer wieder ist er im Auftrag wechselnder Herren ins Feld gezogen. Seine unbarmherzige Härte gegen die Bauern wird ihm noch einen berüchtigten Namen einbringen. Der Bauernjörg.
Die Figur polarisiert.
Christoph Wegele führt durch das Museum der Waldburg, dem Stammsitz des späteren Bauernjörg, und versucht, den Truchseß zu begreifen.
Er war Adel durch und durch. Und diese Adelsherrschaft war in den Augen des damaligen Adels schlichtweg Gott gewollt. Und wenn ich in dieser Zeit mit jemandem verhandeln möchte, dann muss ich einen Trumpf haben. Wenn ich einfach nur sage, Bauer, du hast recht, dann kommt dieser Bauer im halben Jahr mit der nächsten Forderung. Wenn ich den aber militärisch schlage und dem ganz klar sagen kann, so, und jetzt hörst du mir ein letztes Mal zu, und dann kann man vernünftig verhandeln und kann Regelungen treffen, die dann auch langfristig von beiden Seiten eingehalten werden.
Wenn ihr das nicht tut, so werde ich gegen euch als Verbrecher und Aufwiegler gegen den Landfrieden im Reich vorgehen.
Der Truchseß alias Bauernjörg spricht von Landfriedensbruch. Das ist ein echtes Kapitalverbrechen der damaligen Zeit. Darauf steht in jedem Fall die Todesstrafe. Das ist also die Konfliktlage im Februar 1525. Der Schwäbische Bund, die Fürsten und Kirchenmänner, aber auch ihr Feldherr, der Truchseß, sehen sich auf der Seite des Rechts. Sie sagen, die aufrührerischen Bauern rütteln an der gottgewollten Ordnung von Herrschaft und Beherrschten und begehen somit Landfriedensbruch. Aber Moment, auch die Bauern berufen sich auf Gott. Sie berufen sich auf das göttliche Recht des Evangeliums, in dem von Leibeigenschaft keine Rede ist. Ihre Forderungen haben die Bauern am Bodensee, in Württemberg und im Allgäu schon längst formuliert. Nun aber werden sie gebündelt. Gebündelt zu einer Fackel, die ein Lauffeuer entzündet. Das verbreitet sich schneller über das Land, als es die Bauernheere tun können. Die Fackel, das sind die 12 Artikel von Memmingen. Heute gelten sie vielen als die erste Forderung von Freiheits- und Menschenrechten überhaupt. Memmingen im Allgäu ist damals eine wichtige, einflussreiche Reichsstadt. Und genau dort treffen Anfang März 1525 die Anführer der drei großen schwäbischen Bauernhaufen vom Bodensee, aus Baltringen und aus dem Allgäu zusammen. In der Kramerzunftstube verhandeln sie drei Tage lang über ihre Forderungen. An deren Ende stehen 12 Artikel. Deren mutmaßliche Verfasser oder zumindest Redakteure sind der Laienprediger Sebastian Lotzer und der Theologe Christoph Schappeler. Sie wagen in den 12 Artikeln etwas bis dahin Unerhörtes. Sie wollen mit den Adressaten ihrer Forderungen, den Obrigkeiten, auf Augenhöhe verhandeln. Und zur Grundlage dafür machen sie das Evangelium. In den Artikeln fordern die Bauern zum Beispiel, ihre Pfarrer selbst wählen zu dürfen und nicht von einem Bischof eingesetzt zu bekommen. Das ist ihnen wichtig, weil sie so ja das reine Evangelium zu hören bekommen und nicht ihre Abgaben einfach einem ortsfremden Pfründekassierer abliefern müssen.
Die reine Lehre ist die Offenbarung der Bibel.
Heide Rustzat Ewig aus Memmingen hat die 12 Artikel in modernes Deutsch übersetzt.
Denn nur indem der Bauer natürlich in die Kirche ging, konnte er erfahren, was da drin steht in der Bibel. Und dadurch konnte er auch praktisch das Heil erwerben, eine Sicherheit für das Leben danach.
Den kirchlichen Zehnt, die Abgabe an die Geistlichkeit, wollen die Bauern zwar weiter bezahlen, ihn aber nicht in den Schlund des Klosters werfen, sondern davon den Unterhalt für den örtlichen Pfarrer und die Kirchengemeinde bezahlen. Die Bauern fordern auch Selbstbestimmung. Heute würden wir sagen, kommunale Selbstverwaltung. Und ja, die Abschaffung der Leibeigenschaft. Wie kommt eine Idee in die Welt? Wie kommt der Gedanke, dass alle Menschen vor Gott gleich sind, aus dem kerzenbeleuchteten Schreibzimmer von Sebastian Lotzer in die Welt? Durch Social Media. Social Media im 16. Jahrhundert, das ist das Flugblatt. Und das ist neu.
Das Interessante am 16. Jahrhundert oder den Phänomenen des 16. Jahrhunderts ist, dass durch eine bestimmte Publikation, nämlich die 12 Artikel Gemeiner Bauernschaft, im Grunde ein Schneeball-Effekt ausgelöst wurde, der ganze Landschaften in Aufstandszonen verwandelte.
Vor allem aber ist es die Erfindung eines Mannes aus Mainz, der Mitte des 15. Jahrhunderts die Medienwelt revolutioniert. Johannes Gutenberg und sein Buchdruck. Die 12 Artikel von Memmingen werden in damals sensationellen 12 Auflagen von über 25.000 Stück gedruckt und breiten sich in Windeseile aus. Das Flugblatt ist das modernste Propagandainstrument der Zeit. Und die Bauern machen davon Gebrauch. Noch warten einige Bauernführer darauf, dass die Herren auf ihre Forderungen reagieren. Da passiert es. Das Gemisch aus aufgestauter Unzufriedenheit und erlittenem Unrecht explodiert. Einige Bauernhaufen gehen zielgerichtet gegen Burgen und Klöster vor, um sich zu versorgen, Waffen zu erbeuten und sich strategische Positionen zu sichern. Die Besatzungen der Burgen, die Mönche und Nonnen in den Klöstern, lassen sie meist in Ruhe abziehen. Mancherorts werden Burgen und Klöster anschließend niedergebrannt. Auch unter den gemeinen Männern gibt es gemeine Männer. Radikale und unberechenbare. Die Lage gerät immer mehr außer Kontrolle. Der Truchseß Georg von Waldburg bekommt vom Schwäbischen Bund den Auftrag, dem Einhalt zu gebieten. Bei Leipheim bei Ulm trifft er mit seinem Heer auf etwa 9000 Bewaffnete des sogenannten Seehaufens vom Bodensee. Und eigentlich sieht es für den Truchseß, den Bauernjörg, gar nicht so gut aus. Rein strategisch. Denn die Bauern sind in der Überzahl. Trotzdem wird die Schlacht bei Leipheim zu einem furchtbaren Gemetzel. Denn der Bauernjörg hat etwas, was die Bauern nicht haben. Einen guten Plan, Erfahrung, ein einheitliches Kommando und eine Elitetruppe. Die Reiterei, adlige Ritter, kampferprobt und extrem schnell auf ihren Rössern. Die setzen den Bauern nach, als sie schon längst panisch die Flucht ergreifen und stechen sie von hinten ab. Leipheim ist ein Desaster für die Sache der Bauern. Aber auch die Lage des Truchseß ist militärisch durchaus prekär. Das weiß er. Er muss Zeit gewinnen, um sich zu verstärken. Und deshalb macht er dem nächsten Bauernhaufen, auf den er in Weingarten nördlich von Ravensburg trifft, ein Angebot, dass die Bauern vielleicht hätten ablehnen sollen. Denn im Vertrag von Weingarten bietet der Truchseß den Bauern zwar freies Geleit und die Aussicht, künftige Konflikte vor einigermaßen unabhängigen Schiedsgerichten lösen zu können. Was aber ist mit Freiheit, Gleichheit, Evangelium? Nicht viel.
Das war kein Vertragswerk, mit dem die Herrschaft wirklich einen langfristigen Friede anstrebt.
Aber die Bauern sind eben keine Krieger. Eine Mehrzahl denkt vermutlich, lieber ein klitzekleiner Erfolg, als am Ende tot auf dem Schlachtfeld zu liegen. Und deshalb nehmen sie das vergiftete Angebot des Truchseß an. Vielleicht die letzte Chance auf eine halbwegs friedliche Beilegung des Konfliktes? Vielleicht. Dann aber kommt Weinsberg. Der Vertrag von Weingarten ist noch nicht mal gesiegelt, da ereignet sich ganz woanders etwas, das die Auseinandersetzung zwischen Herrschenden und Beherrschten für immer verändern soll. Und zwar in Weinsberg, östlich von Heilbronn.
3000 Bauern vom Schemmelsberg auf die Burg und 5000 Bauern gegen die Stadt. Also muss ein riesen Bauernheer gewesen sein, die kamen hier rein in die Stadt.
Nicole Lang ist Gästeführerin in der kleinen Stadt Weinsberg. Über ihr erhebt sich die Burg Weibertreu. Dort saß im April 1525 Graf Ludwig von Helfenstein.
Der Helfenstein war ja mit 80 Mann hier in der Stadt Weinsberg, weil er hat ja gedacht, wenn was angegriffen wird, dann wird die Stadt angegriffen und nicht die Burg.
Nun marschieren also an die 10.000 Bauernkämpfer auf. Hinter ihnen der Tross an Versorgungskarren, Familien. Vor den Toren von Weinsberg machen sie Halt. Zwei Unterhändler mit weißer Flagge erscheinen in der Nacht auf Ostersonntag am Stadttor.
Und haben gesagt, schwör auf die 12 Artikel vom Sebastian Lotzer. Und dann passierte genau das gleiche wie den anderen. Wir nehmen das Essen aus der Burg mit und wir ziehen einfach weiter. Und was macht der Helfenstein? Er schießt auf die zwei Parlamentäre und jagt die davon. Und natürlich für den kleinen Beobachter klar war, Weinsberg muss fallen.
Die Bauern stürmen die Stadt, die Burg, die Kirche. Der bedrängte Graf von Helfenstein bietet 30.000 Gulden. Zum Vergleich, ein Landsknecht, also ein Söldner, verdient 4 Gulden im Monat und ein Knecht um die 7 Gulden im Jahr. Aber sein Geld nützt dem Grafen nichts. Er und 2 Dutzend andere Adlige werden auf Befehl des Bauernführers Jäcklein Rohrbach durch die Spieße gejagt.
Durch die Spieße jagen?
Das ist der heute noch sprichwörtliche Spießrutenlauf. Die Verurteilten müssen sich nackt ausziehen und durch ein Spalier von Männern laufen, die sie mit Lanzen zu Tode stechen. Grausam? Ja. Vor allem aber entehrend. Und auf gar keinen Fall ein würdiger Tod für einen Adligen. Der Bauernjörg ruft:
Ich kann nicht denken, wie die Bauern zu stillen wären, als mit Gewalt. Mit Gottes Hilfe gegen die Teufel!
Es mag grauenhaft klingen, aber für den Bauernjörg und den Schwäbischen Bund ist das, was in Weinsberg passiert ist, propagandistisch gesehen, ein Geschenk. Nach Weinsberg ist nichts mehr wie vorher. Die Eskalation lässt sich nun nicht mehr aufhalten. Von nun an haben die Fürsten den Satz auf den Lippen:
Rache für Weinsberg.
Es gibt auch schon jemanden, der dafür bereitsteht. Der Truchseß Georg von Waldburg, der Bauernjörg. Er kündigt biblische Vergeltung an.
Das war der Bauernkrieg. Folge 1, der große Aufruhr, von Michael Zammetzer, gesprochen von Maike Rötzer. Regie Günther Maurer. Wie geht es weiter im Krieg der Bauern? Jäcklein Rohrbach wird dem Bauernjörg in die Hände fallen. Das Geschehen bekommt Dimensionen, die weite Teile Deutschlands erschüttern.
Die weiteren 3 Folgen über die Geschichte des Aufstands finden Sie in der ARD-Audiothek.
Zwischen Hamburg und Haiti. Ein kleines Dorf im immergrünen Südwesten von Uganda.
Vor dem Gorillatourismus haben die Leute den Wald gerodet. Jetzt fahren keine Transporter mit Bauhölzern mehr durch Boma, sondern Jeeps voller Touristen.
Am Rande des Buindi-Nationalparks.
My name is Herbert. I'm going to be your guide. Nice to meet you all.
Für diese Dschungeltouren.
Jetzt bitte eine Maske aufziehen. 1 Stunde haben wir jetzt mit den Gorillas.
Wurden einzelne Gorilla-Familien jahrelang an den Umgang mit Menschen gewöhnt. Der Gorillatourismus hat in Uganda vieles verändert.
nicht nur zum Guten.
Durch die vielen Menschen, die hierher kommen, sind die Lebensmittelpreise gestiegen. Auch der Verkehr ist mehr geworden.
Zwischen Hamburg und Haiti. Jederzeit in der ARD Audiothek.
In Rom finden viele Termine an Ostern diesmal ohne den Papst statt. Dafür nimmt der bekennende Katholik J.D. Vance Termine in Rom wahr. Welche Mission der US-Präsident verfolgt und warum gerade jetzt über Ostern? Darum geht es nach den Nachrichten hier in der ARD-Infonacht ebenso wie um den Gesundheitszustand des Papstes.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben damit gedroht, die Vermittlungsversuche zwischen Russland und der Ukraine einzustellen. US-Präsident Trump sagte, falls es eines der Länder zu kompliziert machen sollte, dann werde man sich zurückziehen. Aus der Nachrichtenredaktion Julia Jakob.
Im Weißen Haus sagte US-Präsident Trump, er wolle sehr bald eine Einigung sehen bei den Verhandlungen über ein Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine. Einen konkreten Zeitraum nannte er allerdings nicht. Noch scheint Trump die Hoffnung auf eine erfolgreiche Vermittlung nicht aufgegeben zu haben. Er sagte, er glaube nach wie vor, dass es eine gute Chance gebe, den Konflikt zu beenden. Einer Frage nach der weiteren Unterstützung für die Ukraine wich Trump aus. Zuvor hatte sein Außenminister Rubio angedeutet, dass man dem angegriffenen Land nicht dauerhaft helfen wolle.
Nach ersten Veranstaltungen am Gründonnerstag und Karfreitag werden heute in ganz Deutschland die traditionellen Ostermärsche fortgesetzt. Laut dem Netzwerk Friedenskooperative in Bonn sind rund 70 Aktionen geplant, darunter zahlreiche Demonstrationen. Aus der Nachrichtenredaktion Christine Reissing.
Den Veranstaltern nach geht es um Abrüstung und Friedensinitiativen für die Kriege in Nahost und der Ukraine. Grünen-Co-Chefin Brandner übte Kritik an einigen Aufrufen. Der Wunsch nach Frieden verbindet zwar, sagte sie der Wochenendausgabe der Taz, mit Waffenlieferungen an die Ukraine müsse man den Angegriffenen aber beistehen. Die Organisatoren der Ostermärsche kritisieren auch steigende Rüstungsausgaben und die geplante Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen. Der Geschäftsführende Kanzler Scholz argumentiert, diese dienten der Abschreckung.
Wegen der neuen US-Einfuhrzölle auf Autos verhandelt der Volkswagen-Konzern mit der Regierung von Präsident Trump. Im Gegenzug für ein mögliches Entgegenkommen stellte Konzernchef Blume etwa eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. Man habe eine für den US-amerikanischen Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie, sagte Blume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit einer Feier am Kolosseum in Rom haben am späten Abend Christen aus aller Welt an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Die Prozession zum Karfreitag wurde krankheitsbedingt nicht von Papst Franziskus angeführt. Ein Kardinal vertrat ihn. Der Kreuzweg